Ich möchte euch gerne zu Beginn direkt mal eine Frage stellen. Kennst du deine Gabe? Wenn ihr den QR-Code, der jetzt gleich an der Folie hinter mir und ich glaube auch im Livestream eingeblendet wird, wenn du den abscannst, hast du die Möglichkeit, an dieser Umfrage teilzunehmen. Ich bin mir sicher, gleich kommt dieser QR-Code zum Abscannen. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele hier vor Ort und auch ganz viele von euch, die per Livestream zugeschaltet sind, an dieser Umfrage teilnehmen. Und es gibt dort zwei Antwortmöglichkeiten. Erstens, ja, ich kenne meine Gabe, wenn du offensichtlich deine Gabe kennst. Zweite Möglichkeit, wenn du vielleicht gar nicht weißt, von was für einer Gabe ich jetzt hier gerade spreche. Oder wenn du sagst, ich kenne meine Gabe nicht. Oder wenn du sagst, ich diene zwar schon seit Jahren mit, aber ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich unsicher, was meine Gabe ist. Dann ist das die richtige Antwort für dich. Dann klick bitte auf Nein. Ich bin mir unsicher, was meine Gabe ist. Und später in der Predigt wollen wir das Ganze dann mal auswerten. Ich bin selbst gespannt. Ich weiß ja nicht, was ihr da ausfüllen werdet. Und wollen dann mal auf dieses Ergebnis schauen. Ich habe euch diese Frage natürlich deshalb gestellt, weil es in unserem Predigttext aus Epheser 4, 7 bis 16 genau um dieses Thema geht. Nämlich, dass wir begabt sind und wofür wir eigentlich begabt sind. Wir sind begabt, damit wir wachsen. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Begabt, damit wir wachsen. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, lautet: Jesus hat dich begabt. Ich lese zunächst aus Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Unser Bibeltext, der beginnt hier mit einem Aber. Der steht hier zwar ein bisschen mehr mitten im Satz, aber eigentlich steht das hier ganz am Anfang. Aber. Denn Paulus möchte hier mit Vers 7 einen Kontrast aufbauen zu dem, was er zuvor in den Versen gesagt hat. In den Versen vorher sprach Paulus davon, dass wir als Gemeinde eine Einheit sind. Dort heißt es, wir sind ein Leib, wir haben einen Geist, wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und wir haben einen Gott und Vater. Wir sind eins. Aber, sagt er jetzt, dass wir als Gemeinde eine Einheit sind, bedeutet nicht, dass wir alle gleich sind. Es gibt Vielfalt innerhalb dieser Einheit der Gemeinde. Und diese Vielfalt wird darin sichtbar, unter anderem darin sichtbar, dass wir ganz unterschiedlich begabt sind. Mich persönlich erinnert das irgendwie an Licht. Eigentlich ist ein Lichtstrahl ja eine Einheit, könnte man sagen. Ein Lichtstrahl. Aber ab und an, wenn es regnet und man im richtigen Winkel steht zur Sonne, dann wird etwas Wunderbares sichtbar. Ein Regenbogen. Denn wenn ein Sonnenstrahl durch einen Wassertropfen gebrochen wird, werden die unterschiedlichen Farben, die im Lichtstrahl enthalten sind, sichtbar. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit uns als Gemeinde. Wir als Gläubige sind eine wunderbare Einheit. Wir sind eine Gemeinde und es gibt so viel, was uns vereint. Aber innerhalb der Gemeinde wird auch sichtbar, dass wir so unterschiedlich sind. Innerhalb dieser Einheit gibt es Vielfalt, insbesondere an Gaben. Gott hat dich einzigartig geschaffen und er hat dich individuell begabt. Genau das beschreibt Paulus hier in Vers 7. Dafür braucht er aber nicht das Wort Gabe, sondern er spricht hier eigentlich von Gnade. Im Zusammenhang mit den Versen, die danach dann kommen, mit diesem ganzen Abschnitt wird aber sehr deutlich, dass er mit dieser Gnade, die Jesus uns schenkt, Gaben für den Dienst meint. Die Bibel kennt nämlich nicht nur rettende Gnade, sondern sie kennt auch befähigende Gnade. Gnade, die uns zu etwas befähigt, damit wir dem Herrn dienen können. Und diese befähigende Gnade wird auch als Gnadengabe oder als etwas Geistbewirktes bezeichnet. Denn Gottes Geist wirkt bei einer Gabe in uns und dadurch können wir etwas sehr gut oder uns fällt etwas ganz besonders leicht oder wir haben ein ganz besonderes Herz auch für ein bestimmtes Anliegen. Und dann beim Einsatz dieser Fähigkeiten, dieser Gaben, merken wir oft, dass der Erfolg, sage ich jetzt mal, das Gelingen überhaupt nicht bei uns liegt. Im Gegenteil, wir dienen mit dieser Gabe und merken, das war nicht ich. Gott wirkt durch mich und man sieht, etwas passiert. Das ist Gabe. Und so eine Gabe hat jeder Christ, jeder Gläubige mit seiner Wiedergeburt bekommen. Deshalb heißt es in Vers 7 auch, jedem Einzelnen von uns, jeder Gläubige ist begabt. Christus hat dich begabt. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, was kann ich schon beitragen hier in der Gemeinde? Habe ich wirklich eine Gabe? Vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, ja, ich bin Christ, aber ich bin erst seit so kurzem dabei, glaube erst seit so kurzem, habe ich denn schon wirklich eine Gabe, mit der ich hier irgendwie mithelfen kann? Und vielleicht siehst du andere in der Gemeinde, die so begabt sind, die sehr begabt sind, und das schreckt dich ab, mitzudienen, und du denkst dir, was kann ich schon machen? Dann will ich dir zwei Dinge ganz, ganz deutlich heute sagen. Erstens, was wir schon gesagt haben, du bist begabt. Ja, du bist begabt. Und zweitens, wir brauchen den Einsatz deiner Gabe in der Gemeinde. Wir brauchen dich. Paulus verwendet immer wieder das Bild des Körpers, um das zu veranschaulichen. Denn uns ist klar, wie wichtig jeder Teil unseres Körpers ist, oder? Stell dir vor, dass auch nur ein Körperteil oder auch nur ein Organ bei dir nicht mehr funktionieren würde. Das würde dich einschränken. Angenommen, das Herz oder die Lunge funktioniert nicht mehr. Gut, dann ist klar, dann wird es ziemlich schwierig. Oder stell dir einfach nur vor, ein Fuß fehlt dir oder ein Daumen fehlt dir. Würdest du dann sagen, ja, ich habe ja noch einen zweiten? Nein, das würde uns einschränken. Es würde etwas machen mit unserem Leben. Wir brauchen jeden Teil unseres Körpers. Wir brauchen jedes Organ. Denn jeder hat eine Funktion, jedes Teil. Und jedes Teil unseres Körpers ist wichtig. Aber man stirbt nicht notwendigerweise, wenn eine Funktion ausfällt. Manchmal schon, aber bei vielen Dingen ist es so, dass man auch leben kann ohne. Aber es bedeutet eine deutliche Einschränkung in deinem Leben. Und manch einer hier im Raum lebt mit einer körperlichen Einschränkung und würde sich wünschen, es wäre anders. Und genau so ist es auch in der Gemeinde. Wenn Einzelne meinen, dass ihre Gabe und der Einsatz ihrer Gabe verzichtbar wäre in der Gemeinde, dann leiden wir alle. 1. Korinther 12 sagt es sehr deutlich. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Andere Übersetzungen sagen, sind notwendig. Gerade die Schwächeren. Du bist begabt, wenn du heute hier sitzt und ein Kind Gottes bist. Und wir sind alle voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Und das ist eine Wahrheit, die in vielen christlichen Kirchen vergessen wurde. Da gibt es die festangestellten Profis, die im Grunde alle Arbeit in der Gemeinde machen. Und dann gibt es die gläubigen Zuschauer, die am Sonntag in die Gemeinde zu kommen, um ihnen dabei zuzuschauen, wie sie arbeiten. Das ist nicht Gemeinde. Und diese Kirchen und Gemeinden werden geistlich leiden wegen diesem Prinzip. Das werden wir später noch ganz genau sehen, weshalb sie leiden werden. Und auch leiden offensichtlich. Das ist nicht die Gemeinde, wie Gott sie konzipiert hat. Auch wir hier in der Gemeinde haben einzelne Leute ganz oder teilweise angestellt, damit sie sich noch stärker auf den Dienst konzentrieren können. Und weil wir als Gemeinde wachsen, werden wir wohl nicht drum herum kommen, dass diese Zahl angestellter Leute auch noch steigen könnte. Aber das bedeutet nicht, dass wir anderen, die wir nicht vollzeitlich oder Teilzeit hier in der Gemeinde arbeiten, uns zurücklehnen können. Im Gegenteil. Ich will hier ganz besonders das Ehrenamt auch nochmal stärken und betonen und die Wichtigkeit. Die Bibel kennt keine Vollzeitdiener und Teilzeitdiener. Sie kennt nur Diener. Wir sind alle berufen. Und auch ein Paulus war mal eine Zeit lang als Ehrenamtler im Dienst und mal als Freigestellter im Dienst. Das macht keinen Unterschied. Wir haben alle denselben Ruf. Und der freigestellte Pastor ist tatsächlich so wichtig, so wie du, der du ehrenamtlich deinen Dienst in der Gemeinde tust. Wir sind alle voneinander abhängig. Klar, in manchen Lebenssituationen ist es auch einfach etwas schwerer mitzudienen. Das will ich hier auch sagen. Ich denke da zum Beispiel an ältere, kranke Geschwister. Ich denke da an Mütter mit kleinen Kindern. Da ist es irgendwie natürlich auch schwieriger, die Zeit aufzubringen. Keine Frage. Und trotzdem glaube ich, 1. Korinther 12 spricht auch zu diesen Leuten und sagt, auch diese Mitglieder der Gemeinde brauchen wir, auch wenn sie vielleicht sehr eingebunden sind oder eingeschränkt sind. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch für sie einen Weg gibt, mitzudienen. Und vielleicht sind es dann die scheinbar kleineren Dienste, die diese Leute tun. Aber vielleicht ist es ja gerade der ungesehene Gebetsdienst alleine zu Hause oder der Anruf bei einer kranken Schwester oder einem kranken Bruder, der noch die stärkste Wirkung in dieser Gemeinde entfalten kann. In Vers 7 wird noch eine wichtige Wahrheit sichtbar. Es heißt dort, jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das bedeutet, dass Jesus nicht nur die Gabe gibt, sondern auch bestimmt, wie viel Gabe und wie viele Gaben wir haben, also wie stark ausgeprägt eine Gabe ist. Also schau nicht nach links oder rechts und sag dir, boah, der ist doch so viel begabter, da lehne ich mich lieber zurück. Nein, du bist im richtigen Maß begabt, damit du bestmöglich in der Gemeinde mitdienen kannst. Christus ist das Haupt der Gemeinde und er weiß, was in der Gemeinde benötigt wird. Und er hat dich genau so begabt, dass du in der Gemeinde mitdienen kannst. Gemeinde, das ist ein Team, wo nicht der Einzelne glänzen soll, sondern wo wir als Gemeinschaft gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und wir brauchen jeden. Und deshalb will ich dich ermutigen, diese Predigt heute zum Anlass zu nehmen, dieses Thema anzugehen, insbesondere dann, wenn du keinen Dienst hast, noch keine Aufgabe hast, vielleicht auch nicht genau weißt, was ist überhaupt deine Gabe oder bisher nicht wusstest, dass du eine Gabe hattest. Geh dieses Thema an. Diene mit. Wir brauchen dich. Kenne deine Gabe und gebrauche sie in der Gemeinde. Eine Frage, die du dir aber vielleicht jetzt auch einfach ganz praktisch stellst, ist, was ist meine Gabe? Und das ist eine Frage, die sich viele langjährige Christen, die sogar schon mitdienen, immer noch stellen und sagen, ganz ehrlich, ich bin etwas unsicher. Ich weiß nicht ganz genau, was meine Gabe ist. Und deshalb habe ich diese Frage zu Anfang gestellt, kennst du deine Gabe? Und ich bin jetzt mal gespannt, ich hoffe, die Auswertung ist schon fertig. Die wird dann bestimmt gleich hier eingeblendet und dann sehen wir mal, wie viele von euch welche Antwort gegeben haben. Okay, ich finde die Zahl gar nicht mal so schlecht. 68% sagen, sie kennen ihre Gabe, aber jeder Dritte hier im Raum oder an den Geräten sagt, ganz ehrlich, ich bin unsicher, was meine Gabe ist. Jeder Dritte hier weiß nicht, wo sein Platz vielleicht ist. Das heißt, hier gibt es was zu tun. Es ist wichtig, dass jeder hier im Raum seine Gabe kennt. Ich möchte euch gerne 5 Tipps mitgeben, die euch dabei helfen können, eure Gabe zu entdecken oder da Klarheit zu bekommen, wenn ihr nicht ganz sicher seid. Der erste Tipp lautet, lies die Gabenlisten der Bibel. In der Bibel gibt es 4 ganz wesentliche Stellen, an denen in Summe 19 Gaben aufgezählt werden. Und es gibt noch weitere Stellen, aus denen man Gaben ableiten kann oder wo man Gaben sehen kann. Und ich habe euch eine Übersicht mitgebracht, die jetzt auch eingeblendet wird. Die ist garantiert nicht vollständig. Es gibt bestimmt noch viel mehr Gaben, die irgendwo in der Bibel enthalten sind. Aber diesen Vollständigkeitsanspruch erheben auch diese Listen und diese Bibelstellen überhaupt gar nicht, sondern sie dienen uns einfach nur dazu, eine Richtung zu kennen, zu wissen, was für Gaben könnte es so alles geben oder welche gibt es auch auf jeden Fall. Manche Gaben überschneiden sich inhaltlich. Manche werden hier doppelt genannt, seht ihr in manchen Listen. Und manche Gaben können in der Praxis ganz unterschiedliche Formen annehmen. Die Gabe des Helfens hat unterschiedlichste Formen im Dienst dann selbst. Und mein erster Tipp an dich ist, lies mal zu Hause in Ruhe diese Gabenlisten durch und markier dir doch mal, bei welchen Gaben du dir sofort sagst, oh, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Das habe ich schon mal gemacht, irgendwie liegt mir das schon. Oder wo dein Herz vielleicht auch höher schlägt. Ja, viele haben jetzt schon das Handy gezückt, gute Sache, fotografiert es euch gerne ab, wenn ihr das zu Hause nochmal anschauen wollt. Und dann schaut es euch in Ruhe einfach mal genau an und nehmt euch Zeit, das mal zu reflektieren. Mein zweiter Punkt oder mein zweiter Tipp lautet, frage andere Christen. Geh auf Freunde, geh auf deinen Ehepartner, wenn du einen hast, geh auf andere Leute aus der Gemeinde zu, sprech mit ihnen, mit denen, die dich kennen, mit denen du vielleicht sogar schon dienst und frage sie, was denkst du, was könnte meine Gabe sein? Denn ganz oft fällt es anderen viel leichter, einem selbst zu sagen, wo die eigene Gabe liegt, als es uns selbst fällt. Der dritte Tipp lautet, bitte Jesus um Erkenntnis deiner Gabe. Denn Christus ist derjenige, der dir die Gabe gegeben hat. Er ist auch derjenige, der sie dir mitteilen kann. Er kann dir zeigen, wo deine Gabe liegt. Mein vierter Tipp ist, diene mit. Es ist viel leichter, die eigene Gabe zu entdecken, wenn du mitdienst. Also schau in Bereiche rein, arbeite mit und du wirst sehen, wo Jesus dich begabt hat und vielleicht wirst du auch sehen, wo Jesus dich nicht begabt hat. Und das ist in Ordnung. Keiner von uns muss alles können, denn jeder von uns kann etwas und gemeinsam bauen wir die Gemeinde. Ich habe euch auch eine Bereichsliste mal mitgebracht. Die haben wir vor kurzem erstellt. Die stellt viele Bereiche unserer Gemeinde dar. Da seht ihr, was alles passiert in unserer Gemeinde. Und man muss dazu sagen, dass selbst diese Liste nicht vollständig ist. Sie deckt nur, ich sag mal, die großen Bereiche ab, wo mehrere Leute mitdienen. Und es gibt noch ganz, ganz viele Aufgaben, ganz viele kleinere Bereiche, die jetzt noch nicht mal hier vorne stehen. Die Gemeinde ist vielfältig in dem, was wir so alles machen. Die ist relativ neu, also wenn ihr vielleicht sogar jetzt irgendwie einen Fehler entdeckt, meldet euch gerne bei mir, sagt mir Bescheid, ich würde mich freuen. Und in fast jedem dieser Bereiche, die ihr da vorne seht, wird Unterstützung gebraucht. In manchen Bereichen wird dringendst Unterstützung gebraucht. Wir brauchen dringend Unterstützung in der Kinderarbeit. Wenn du dich da berufen fühlst, komm auf mich zu nach dem Gottesdienst, sprech mit mir. In der Technik brauchen wir Unterstützung. In vielen, vielen, vielen Bereichen brauchen wir euch. In vielen Bereichen gibt es sogar die Möglichkeit, ein kleines Praktikum zu machen. Das heißt, man schnuppert für 4 bis 6 Wochen einfach mal in diesen Bereich rein, lernt die Leute kennen, lernt den Dienst kennen und kann mal mitdienen und es einfach mal ausprobieren. Ja, und wenn du schon im Dienst stehst, wenn du die Bereiche ganz gut kennst und weißt, wo du da aktiv bist, dann nimm dir trotzdem vielleicht einfach mal Zeit zu reflektieren, ob dein Dienst und deine Gabe zusammenpassen. Vielleicht stresst dich dein Dienst immens und du merkst, du hast überhaupt gar keine Freude im Dienst. Vielleicht liegt es einfach daran, dass viel zu tun ist oder dass da Anfechtung ist. Aber vielleicht macht es auch Sinn, nochmal zu schauen, passt das wirklich zusammen, meine Gabe und die Aufgabe, die ich habe. Ich möchte zum 5. Tipp kommen und der 5. Tipp lautet, mach bei der Dienstschulung mit. Wir bieten in der Gemeinde die sogenannte Dienstschulung an. Wir haben da ein fertiges Programm, mit dem wir das Ganze machen. Das Gute ist, die ersten 4 Tipps, die könnt ihr im Grunde wieder streichen, wenn ihr hier mitmacht, denn das machen wir alles mit euch zusammen. Wir begleiten euch dabei und machen noch viel, viel mehr. Wir gehen mit euch das Ganze durch. Wir machen einen Gabenfragebogen mit circa 130 Fragen, der, ich sag mal, nicht die absolute Wahrheit ist am Ende, aber der euch hilft, eine Orientierung zu haben, wo wahrscheinlich eure Gaben liegen. Wir nehmen uns dann auch Zeit, mit jedem Einzelnen von euch, der teilnimmt, die Ergebnisse zu reflektieren, gemeinsam zu schauen, in welchen der eben eingeblendeten Bereichen ihr vielleicht gut mit eurer Gabe reinpasst. Ich will es jedem hier ans Herz legen, insbesondere dem Drittel, das gesagt hat, ich bin mir da nicht ganz sicher. Macht bei der Dienstschulung mit. Wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, wir haben einen kleinen Dienststandort aufgebaut nach dem Gottesdienst. Michael Löschke wird da gleich stehen. Und ihr könnt ihn einfach ein paar Fragen zu dieser Dienstschulung selber stellen. Genau. Ja, und auch sonst, wenn du Fragen hast zur Dienstschulung, zu Diensten allgemein, dann melde dich gerne bei mir oder melde dich gerne per E-Mail. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet dienst@freikirche.köln. Schreib dort eine E-Mail hin, einfach, ich suche einen Dienst, Hilfe, ich brauche Unterstützung, wir helfen dir weiter. Ich will dich nochmals ermutigen, den Einsatz deiner Gabe für wichtig zu achten, denn unsere Gaben sind keine Nebensächlichkeit in der Bibel. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen, die Verse 8 bis 10. Dort heißt es, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Die Verse hier sind nicht unbedingt die einfachsten in der Bibel. Paulus scheint hier in Vers 8, Psalm 68, Vers 19 zumindest indirekt zu zitieren. Sein Wortlaut weicht aber etwas von diesem Vers ab. Ich will mich aber hier jetzt gerne auf das konzentrieren, was wir sicher wissen. Und das ist eine ganz, ganz starke Botschaft. Paulus deutet diesen Vers aus Psalm 68 nämlich auf Christus. Christus ist hinaufgestiegen, als er nach der Auferstehung zu Rechten des Vaters in den Himmel aufgestiegen ist. Und er hat mit seinem Sieg am Kreuz die bösen Mächte besiegt. Das soll diese Aussage, er hat Gefangene weggeführt, hier aussagen. Und dieser erhöhte, dieser siegreiche Christus ist es, der das Recht hat, uns Menschen Gaben zu geben. In den Versen 9 bis 10 erklärt Paulus dann, dass Christus, bevor er hinaufsteigen konnte, natürlich erstmal hinabsteigen musste. Denken wir an Philipper 2. Jesus, der Sohn Gottes, steigt herab auf die Erde, wird ein Mensch und wird als solcher von den Menschen erniedrigt und hingerichtet. Jesus ist hinabgestiegen. Aber er blieb nicht tot, er blieb nicht dort unten, sondern er ist auferstanden von den Toten. Jesus hat den Tod besiegt, damit wir erstens rettende Gnade haben und zweitens befähigende Gnade. Denn diese befähigende Gnade ist, wie jemand mal geschrieben hat, Teil der großen Story dessen, was Jesus erreicht hat. Deine Gabe ist keine Nebensächlichkeit, sondern Teil des Sieges, den Jesus am Kreuz errungen hat. Und deshalb will ich die Dringlichkeit hier auch einfach nochmal betonen, dass wir unsere Gabe kennen und dass wir unsere Gabe einsetzen im Dienst für den Herrn. Das ist kein Randthema, sondern wichtig für uns alle. Das Gute ist, Jesus hat nicht nur uns begabt, sondern er hat auch ein System eingerichtet, damit du für den Dienst direkt ausgerüstet bist. Und darum geht es in den Versen, in den nächsten Versen. Der zweite Punkt lautet, Jesus rüstet dich für den Dienst aus. Wir lesen die Verse 11 bis 12. Dort heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Jesus hat also ein Konzept, ein System eingerichtet, damit du nicht nur begabt bist, sondern auch für den Dienst ausgerüstet, zugerüstet bist. Er hat nämlich einigen Gläubigen Gaben gegeben, die genau das bewirken. In Vers 11 nennt er sie uns, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die ersten beiden Gaben sind die Apostel und Propheten. Apostel, die hatten die Aufgabe zu predigen und Gemeinden aufzubauen und zu gründen. Sie waren offizielle Gesandte des Herrn, die er auch selbst in diesen Dienst eingesetzt hat. Propheten, die redeten im Namen und Auftrag Gottes. Sie gaben direkte Offenbarung von Gott an die Gemeinde weiter. Über Apostel und Propheten hat Paulus auch schon vorher gesprochen. In diesem Brief, in Epheser 2, Vers 20, da sagt er, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Den Aposteln und Propheten kam also eine wichtige Aufgabe zu. Sie mussten die Gemeinde mit dem richtigen Evangelium leiten und sie lehren, in einer Zeit, als es das Neue Testament noch gar nicht gab. Da waren sie diejenigen, die die Grundlage gelegt haben. Und dafür waren sie laut Epheser 3, Vers 5 mit einer außergewöhnlichen Erkenntnis des Evangeliums ausgestattet. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen Amt und Gabe. Das Amt der Apostel und Propheten gibt es so nicht mehr. Keiner kann heute noch behaupten, er hätte das Recht und das Amt, Worte zu Gottes Wort hinzuzufügen. Aber diese Gabe gibt es auch heute noch. Auch heute können Gläubige eine apostolische oder prophetische Gabe haben. Das sind dann vielleicht Leute, die zum Beispiel Gemeinden aufbauen in Gegenden, wo es noch keine Gemeinden gibt. Gemeindebauer, Leute, die dorthin gehen. Das sind dann Leute, die eine besondere Erkenntnis von Gottes Wort haben, das uns schon offenbart ist, diese Erkenntnis weitergeben und in die Situation der Zuhörer hineinsprechen. Drei weitere Gaben, die hier genannt wurden, waren ja die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Hirten, das sind unsere Pastoren. Sie dienen, sie ermutigen, sie ermahnen die Gläubigen und haben die Aktivitäten der Gemeinde im Blick. Die Evangelisten sind begabt, Gottes Wort so zu erklären und so weiterzugeben, dass Menschen, die es noch nicht kennen, zum Glauben kommen. Und die Lehrer sind begabt, Gottes Wort, das in der Bibel offenbart ist, klar zu sprechen und zu verkündigen. Diese fünf Gaben haben eigentlich zusammen ja drei Aufgaben. Gemeinden bauen, Menschen zum Glauben führen und Gläubige anleiten und sie belehren. Und ein gemeinsames Ziel, das diese Gaben haben, ist es, dass die Heiligen für den Dienst des Werkes ausgerüstet werden, heißt das in Vers 12. Also für den Dienst auszurüsten. Tenzing Norgay und Edmund Hillary, von den beiden habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das waren die ersten beiden Menschen, die es bis auf die Spitze des Mount Everest geschafft haben. Das war 1953. Die beiden leben nicht mehr und sie haben auch ein Geheimnis mit ins Grab genommen, nämlich wer als Erster oben war. Immer wenn sie gefragt wurden, haben sie immer gesagt, wir waren beide gleichzeitig oben. Das haben sie sich scheinbar versprochen, dass sie an diesem Pakt festhalten, wir waren gleichzeitig oben. Das finde ich irgendwie stark. Diese beiden Männer waren begabte Bergsteiger, keine Frage. Sie waren wirklich begabt. Aber man sieht schon auf dem Bild, dass sie mehr dabei hatten als nur ihre Begabung. Sie waren ausgestattet. Sie hatten Sonnenbrillen, die sie vor der starken Reflexion der Sonne auf dem Schnee schützten. Sie hatten dicke Jacken und Mützen, die ihnen gegen die Kälte halfen. Sie hatten Sauerstoffflaschen. Seht ihr das auf dem Rücken? Da sind zwei Flaschen, weil der Sauerstoff da oben in der Höhe ziemlich knapp wird. Und noch vieles mehr hatten sie wahrscheinlich dabei, was man jetzt auf diesem Bild nicht sehen kann. Diese Männer waren also gut ausgestattet. Sie hatten eine ganze Menge Ausrüstung dabei. Und jeder von euch, der vielleicht schon mal einfach wandern war und ein schlechtes Paar Schuhe hatte, der weiß auch, wie wichtig so eine gute Ausstattung ist. Auch für den Dienst in der Gemeinde brauchen wir aufbauend auf unsere Gabe gute Ausstattung. Wir müssen ausgerüstet werden, damit wir das Ziel erreichen, über das wir gleich noch sprechen. Was ist diese Ausrüstung? Ich denke, es muss etwas sein, das die Gaben aus Vers 11 ja irgendwie auch mitbringen können. Und ich denke, das ist vor allem gute Lehre, das unverfälschte Evangelium. Gottes Wort und Wahrheit ist, denke ich, die wichtigste Ausstattung für den Dienst, neben der Wirkung des Geistes in uns in Form der Gabe. Im Predigtdienst, in der Kinder-, in der Jugendarbeit, als Hauskreisleiter, da geben wir überall Gottes Wort weiter. Dafür müssen wir es kennen. Wenn wir Menschen in sozialer Not helfen, vielleicht bei der Tafel oder bei der Obdachlosenarbeit, dann hilft es ja nicht, wenn wir einfach nur mit ein paar schönen Sprüchen, die wir irgendwo gelesen haben, kommen oder ein paar warme Worte haben. Nein, wir müssen ihnen die echte Hoffnung des Evangeliums mitgeben können und vielleicht auch in die Situation genau vielleicht das richtige Wort kennen. Dafür brauchen wir das Evangelium, wir müssen es kennen. Oder wo wir in Teams arbeiten, vielleicht in der Technik, vielleicht im Anbetungsteam, da brauchen wir Gottes Prinzipien des Miteinanderumgehens, damit wir nicht alle aneinander geraten. Das Evangelium, Gottes Wort, rüstet uns aus für den Dienst. Das ist es, was wir brauchen. Und nicht so sehr irgendwelche Strategietrainings und sonst welche Dinge, die mögen alle ihre Berechtigung haben. Wir brauchen Gottes Wort. Und deshalb will ich dich ermutigen, nimm möglichst viele Angebote wahr, gute Lehre zu bekommen. Neben den Gottesdiensten am Sonntag haben wir das Bibelcafé am Freitag. Wir haben das Gemeindebibelseminar samstags mit verschiedenen Kursen. Wir haben das Bibelseminar Bonn, wo es eine klassische Vollzeitschule gibt, Abendkurse, Online-Schule. Es gibt Lehre ohne Ende, die man eigentlich bekommen kann. Nimm diese Angebote wahr. Studiere selbst auch Gottes Wort und lass dich aber auch, stell dich selber unter gute Lehre. Aber Ausrüstung zum Dienst meint bestimmt auch spezifische Zurüstung für den Dienst, ganz speziell für den konkreten Dienst, den wir tun. Und da an die Pastoren, an die Leiter von Bereichen, da wo ihr vielleicht Mitarbeiter betreut, will ich euch sagen, überlegt euch, wie ihr eure Mitarbeiter zurüsten könnt, ausrüsten könnt, damit sie das Handwerkszeug haben für den Dienst, den sie tun. Erwartet nicht, dass jeder, wenn er gerade eingestiegen ist in den Dienst, sofort alles weiß, was man für diesen Dienst braucht. Und im Gegenzug, liebe Mitarbeiter, nehmt diese Angebote wahr, die wir teilweise auch haben. Denn diese Zurüstung hat einen direkten, oder diese Ausrüstung hat einen direkten und wichtigen Zweck. Das sehen wir dann in Vers 12b. Da heißt es, das Ganze ist für die Erbauung des Leibes Christi. Also, wenn wir alle ausgerüstet sind und gemeinsam dienen, dient es der Erbauung des Leibes, also der Gemeinde Gottes. Jesus hat diese Gaben verteilt, damit wir Gemeinde bauen. Dieser Leib und Körper, das sind wir. So wie ein Gebäude gebaut wird, so soll auch die Gemeinde aufgebaut werden durch unseren gemeinsamen Dienst. Das ist das Ziel jeder Gabe und jedes Dienstes. Alles an Fähigkeiten, was wir vielleicht mitbringen, das aber nicht der Erbauung der Gemeinde dient, ist keine Gabe in dem Sinne der Bibel. Gaben dienen immer der Erbauung der Gemeinde. Das Gebäude, in dem wir jetzt uns hier gerade befinden, das wurde vor 34 Jahren in Eigenleistung umgebaut. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Für manch einen sind die vielleicht ganz neu. Ich denke aber auch für einige sind das keine neuen Bilder, weil sie live dabei waren. Vorher war dieser Raum hier, in dem wir uns befinden, eine Fabrikhalle, wenn ich es richtig verstehe. Und um das Jahr 2000 herum wurde dann zusätzlich auch noch der Flügel hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten angebaut mit diesem ganzen neuen Foyer und allem, was da drüber ist. Das seht ihr auch auf den Bildern, diesen Neubau. Darf ich vielleicht mal ganz kurz ein Handzeichen sehen von all denjenigen, die live bei dem Umbau dabei waren? Haben wir da noch einige Leute? Ich sehe hinter der Glastür sehe ich jemanden, der aufzeigt. Doch, es sind doch einige dabei. Vielen Dank euch für euren Dienst, dass ihr mitgeholfen habt, diese Gemeinde hier aufzubauen, dieses Gebäude. Aber, liebe Gemeinde, der Bau ist noch nicht vorbei. Gut, das stimmt vielleicht auch ein bisschen wortwörtlich, aber es stimmt auch geistlich. Der Bau ist noch nicht vorbei. Wir sind geistliche Maurer, Zimmerleute, Dachdecker, die Gemeinde hier zusammenbauen, im geistlichen Sinne. Unser Dienst bewirkt, dass die Gemeinde hier vor Ort, dass die Gemeinde weltweit geistlich wächst, aber auch in Anzahl wächst. Und für diese Gemeinde müssen wir, für dieses Ziel müssen wir alle zusammen anpacken. Wir brauchen jeden von euch. Alle Gläubigen sind für den Dienst berufen und verpflichtet. Und wenn die Gemeinde gebaut wird, indem wir unsere Gaben für den Herrn einsetzen, dann passiert etwas ganz Wunderbares mit dir persönlich und auch mit uns als Gemeinschaft. Und das wird im letzten Punkt, in den letzten Versen, die ich noch heute ansprechen möchte, deutlich. Der dritte Punkt lautet: Jesus bewirkt Wachstum durch unsere Gaben. Verse 13 bis 14 zunächst. Dort heißt es: Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Der Vers 13, der beginnt hier mit den Worten: bis wir alle hingelangen, bis wir dort ankommen. Es geht hier also um ein Ziel, weshalb Christus uns begabt hat. Und dieses Ziel ist: wir sollen wachsen. Wir sind begabt, damit wir gemeinsam wachsen. Wachsen bezieht sich hier aber nicht direkt auf die Größe bzw. Anzahl an Mitgliedern der Gemeinde, sondern hier in Vers 13 und 14 geht es vor allem darum, dass wir erwachsen werden. Wir sollen geistlich erwachsen werden als Gemeinschaft, als Gemeinde. Wir sollen also keine geistlichen Säuglinge bleiben, keine Unmündigen, wie Vers 14 sagt, sondern im geistlichen Sinne erwachsen. Das soll hier auch dieser Begriff Mannesreife bedeuten. Keine Kinder, sondern erwachsen sein. Also wir sollen vom geistlichen Säugling zum geistlichen Kind, zum geistlichen Teenager, zum geistlichen Erwachsenen und dann zum, nein, nicht zum zu geistlichen Senioren, sondern, was ist die letzte Stufe? Wir sollen wie Jesus werden. Wir sollen zur ganzen Reife Christi hineinwachsen. Das ist quasi die letzte Stufe des geistlichen Wachstums. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Genau übersetzt bedeutet das hier sowas wie: wir sollen das Alter Jesu erreichen. Wir sollen seine Statur, sein Wesen, so wie er ist, da sollen wir hinwachsen. Wir sollen geistlich erwachsen sein. Ich habe mal einen Spruch gelesen: Älter werden ist unvermeidbar, erwachsen werden ist optional. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, auf den das zutrifft. Ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Älter wird jeder von uns jeden Tag. Aber einen reifen, einen erwachsenen Charakter, den bekommen wir nicht automatisch. Und so auch wir als Gemeinde. Wir werden dadurch, dass die Zeit vergeht, nicht einfach geistlich reifer und stärker. Die Gemeinde hier ist jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 44 Jahre alt. Das macht keinen von uns jetzt irgendwie geistlich besser oder reifer oder so, nur weil wir schon 44 Jahre alt sind. was uns wirklich geistlich reifer macht, was uns zu geistlich Erwachsenen macht, die fest sind im Glauben, die nichts mal eben so links und rechts beiseite schieben kann, sondern was uns festmacht, das ist, wenn wir gemeinsam unsere Gaben nutzen für den Herrn, wenn wir gemeinsam dienen, wenn wir uns einsetzen, dann wachsen wir. Wir Menschen, wir geben uns doch eigentlich ungern mit dem Status quo zufrieden. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen vorankommen im Leben. Junge Menschen schauen nach vorne, wollen unbedingt das Studium, die Ausbildung beenden, wollen einen Ehepartner finden, Familie gründen, irgendwann ein Haus kaufen vielleicht, wenn es klappt, und das kleine Auto gegen ein großes austauschen. Manch einer will erstmal überhaupt ein kleines Auto kaufen. In Beruf und Karriere, da wollen wir auch vorankommen. Wir wollen investieren. Wir investieren Kraft und Zeit, damit wir aufsteigen, damit wir vielleicht mehr Geld verdienen irgendwann. Und manch einer investiert viel Zeit und Geld in ein Hobby, um bessere Ergebnisse zu erzielen, um mehr Ausrüstung zu haben, damit es dann noch mehr Spaß macht. Wir Menschen kennen in dieser Welt irgendwie nur eine Richtung, das ist aufwärts, weiterentwickeln, voraus. Nicht immer ist das so eine gute Sache. Aber wie ist es hier in der Gemeinde? Geben wir uns einfach damit zufrieden, Status quo zu halten? Sonntag läuft doch, Gottesdienste finden statt. Ist doch gut, das ist doch Gemeinde. Oder ist es dir persönlich wichtig, dass wir als Gemeinde wachsen, dass wir geistlich vorankommen, dass wir keine geistlichen Kinder bleiben, sondern dass wir einzeln und als Gemeinschaft vorankommen, Neues lernen, den Herrn immer besser kennenlernen, immer weiter in Einheit wachsen. Ist das dir ein persönliches Anliegen? Wenn ja, erfordert es deinen Einsatz in der Gemeinde. Wenn du 10 Stunden in der Woche vielleicht mit deinem Hobby beschäftigt bist, aber sagst, 2 Stunden in der Woche zu dienen, boah, das ist mir ein bisschen viel, dann ordne deine Prioritäten neu. Wenn du eine 60-Stunden-Woche auf der Arbeit hast, weil du aufsteigen willst, weil du dich reinhängen willst, aber keine Minute für die Gemeinde Zeit hast, dann will ich dich auch fragen, passen die Prioritäten? Prüfe es. Sicher, es gibt Zeiten, in denen wir mal hier und da auch mehr investieren müssen. Ich will das nicht hinterfragen. Aber auf Dauer muss man sich die Frage stellen, ist es mir wichtig, dass die Gemeinde wächst, dass wir geistlich erbaut werden? Wenn ja, dann brauchen wir dich. Bring dich ein. Gott hat uns allen Gaben gegeben und er hat uns allen Zeit gegeben. Wo investierst du sie rein? Und Vers 14 zeigt uns auf, wie wichtig es ist, dass wir uns alle einbringen. Denn dort wird deutlich, dass wir in einer Gefahr sind, wenn wir uns geistlich nicht weiterentwickeln, wenn wir geistlich unmündig, geistliche Kinder bleiben. Ein kleines Kind ist in Gefahr, wenn jemand mit bösen Absichten kommt. Das ist uns allen klar. Weil ein Kind ist noch klein, es ist unwissend, es ist schwach. Deshalb passen wir auf unsere Kinder auf. Deshalb versuchen wir sie gut heranwachsen zu lassen, gut zu erziehen, damit sie Gefahren auch irgendwann selbst erkennen können und wissen, wie sie handeln müssen. In der geistlichen Welt sind wir auch in Gefahr, wenn wir geistliche Kinder bleiben. Dann können irgendwelche Irrlehrer kommen und irrlehren mit irgendeinem falschen Evangelium und uns völlig durcheinander bringen. Dann kommt dieser Wind und der weht uns nach links und rechts. Und das meint hier, dass Einzelne aus der Gemeinde so schwach vielleicht im Glauben bleiben und so wenig Erkenntnis von Jesus haben, dass sie für diese Betrüger leichte Beute sind. Ein Blick bei YouTube reicht, um ganz vielen religiösen Betrug von vermeintlichen christlichen Predigern zu finden. Wie schaffen wir es, dass wir alle in der Gemeinde in der Lage sind, diesen Betrug zu identifizieren und nicht drauf reinzufallen? Ganz einfach. Nee, vielleicht nicht ganz einfach, aber indem wir alle unsere Gaben nutzen, damit wir alle gemeinsam wachsen. Denn wenn wir gemeinsam wachsen, in der Erkenntnis, wer Jesus ist, geistlich vorankommen, dann wird jeder Einzelne hier auch ausgerüstet, um solchen Gefahren begegnen zu können. Die Notwendigkeit geistlichen Wachstums ist für uns alle unabdingbar. Also lasst uns gemeinsam heranreifen und fest sein im Evangelium. Ich glaube, das wünschen wir uns doch auch alle. Das wollen wir doch. Lasst uns nicht einfach mit dem Status quo zufrieden geben, sondern lasst uns reinhängen hier in die Gemeinde. Wir erleben viel, was hier gerade passiert. Es gibt genug zu tun. Wir brauchen jeden. Aber Paulus sagt noch etwas über das Wachstum. Wir schauen uns die letzten 2 Verse noch an. Verse 15 und 16. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wenn wir mit unseren Gaben dienen, dann wachsen wir auch in Einheit und wir wachsen auch in Liebe. In Vers 16 heißt es, aus ihm, Christus, ist nicht nur das Ziel unseres Wachstums, er ist auch die Quelle unseres Wachstums. Er bewirkt, indem er uns Gaben schenkt, dass wir Gläubigen zusammengefügt und verbunden werden. Diese Wörter sind ein Bild für das Bauen eines Hauses, wo jeder einzelne Stein geschliffen werden muss, um seinen richtigen Platz im Mauerwerk zu finden. Wir haben ganz viele neue Gemeindemitglieder in den letzten 1-2 Jahren dazubekommen. Wie schaffen wir es, dass wir, so bunt zusammengewürfelt, eine Einheit sind und zusammenwachsen? Sagt der Vers 16. Durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Klingt etwas kryptisch, meint aber einfach Folgendes. Wenn wir einander unterstützen und dienen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat, dann wachsen wir zusammen. Dann werden wir eine Einheit. Dann werden wir miteinander verbunden. Und zum anderen wachsen wir in Liebe. Also wir wachsen in Liebe. Christus hat nämlich seine Gemeinde dazu befähigt, sich selbst aufzuerbauen. Selbstauferbauung, sagt er hier am Ende des Verses. Also mit den Gaben, die Christus uns gegeben hat, sind wir als Gemeinde in der Lage, selbst zu wachsen in Liebe. Und diese Liebe, die brauchen wir. Denken wir an 1. Korinther 13. Selbst der aufopferndste Dienst, den wir hier tun könnten, ohne Liebe, wäre wertlos. Und wenn wir etwas als Gemeinde bewirken wollen, hier vor Ort und auch in der Welt, dann brauchen wir Liebe füreinander und Liebe für unsere Mitmenschen. Also zusammengefasst, bewirken unsere Gaben, dass wir in Reife, dass wir in Standhaftigkeit, dass wir in Einheit und dass wir in Liebe gemeinsam wachsen. Vielleicht sitzt du heute hier, bist als Gast dabei und wunderst dich über all das, was jetzt eben gesagt wurde. Die kirchlichen Strukturen, die du so bisher eigentlich kennengelernt hast, sahen irgendwie ganz anders aus als das, was jetzt hier beschrieben wurde. Und du fragst dich, was für eine Art Glaubensgemeinschaft ist das eigentlich? Vielleicht kennst du auch diese befähigende Gnade nicht. Und diese rettende Gnade, von der ich auch kurz gesprochen habe, ist dir auch unbekannt. Und du hast einfach jetzt gerade Fragen. Da will ich dich einladen, gerne diese Fragen zu stellen. Komm gerne auf mich zu, komm gerne auf einen der Pastoren zu, sprech mit uns und stell deine Fragen. Denn diese Art Gemeinschaft ist etwas, was nicht wir uns ausgedacht haben, sondern ist etwas, was direkt von Gott kommt. Und auch du kannst diese rettende Gnade und befähigende Gnade damit auch in deinem Leben erleben. Vielleicht bist du aber auch Gemeindemitglied und hast dich irgendwo wiedererkannt in irgendeiner der Beschreibungen. Vielleicht bist du total unsicher, was deine Gabe ist, dann komm gerne mit uns ins Gespräch oder schreib uns. Und wenn du, warum auch immer, einfach keinen Dienst hast, obwohl du mitdienen könntest, wo die Zeit da ist und die Kraft da ist, dann will ich dich sogar dazu auffordern, heute Buße zu tun und konkrete Schritte anzugehen, das zu ändern. Denn das ist Gottes Wille auch für dein Leben, dass du mitdienst in der Gemeinde. Und noch ein letzter Satz an all diejenigen, die Woche für Woche hier treu ihren Dienst tun. Gott bewirkt durch euch, dass die Gemeinde Gottes gebaut wird. Die Kraft und die Zeit, die du investierst, ist die Sache wert. Denn am Ende unseres Lebens werden wir dann einmal vor dem Herrn stehen und er wird sagen, du gut gemacht, du guter und treuer Diener. Amen.